Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuni Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Schauspieler Cornelius Obonya. Er ist nicht nur ein weltweit gefragter Künstler, auf allen Bühnen zu sehen, im Film und im Fernsehen, sondern er ist auch zivilgesellschaftlich sehr engagiert, unter anderem beim Verein Courage, Mut zur Menschlichkeit, wo wir uns kennengelernt haben. In der heutigen Folge spreche ich mit ihm über genau dieses Engagement, was ihn antreibt und was aus seiner Sicht die wichtigsten zivilgesellschaftlichen Anliegen im Superwahljahr 2024 sind. Herzlich willkommen, lieber Cornelius. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Danke sehr. Danke für die Einladung.
Ja, ich habe schon gesagt, du bist unglaublich umtriebig, was dein zivilgesellschaftliches Engagement betrifft. Du setzt dich ein, insgesamt möchte ich sagen, für Menschenrechte, für legale Fluchtwege. Du setzt dich ein, dass in Österreich lebende Menschen einen leichteren Zugang zur Staatsbürgerschaft erhalten. Du setzt dich ein für viele Anliegen dieser Zeit. Was genau ist deine Antriebskraft dahinter? Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt nicht nur beruflich meinen Beitrag leisten, sondern auch dieses ehrenamtliche Engagement, wo auch viel Zeit, viel Energie reingeht, das ist mir wichtig.
Ich bin der Meinung, dass wenn man so aufwachsen durfte, wie ich aufgewachsen bin, mit einer sehr, sehr, wirklich sehr glücklichen Kindheit, ja, auch wenn mein Vater gestorben ist, als ich 9 Jahre alt war, aber meine Kindheit war behütet, glücklich und sie hatte verschiedene Versatzstücke, die man sich so für eine Gesellschaft eigentlich wünscht, als da wäre Zugang zur Bildung. Meine Mutter kam selber schon eben aus einem eher gebildeten Haushalt, mein Vater nicht so sehr. Meine Großeltern väterlicherseits waren Wiener Arbeiter. Und trotzdem hat mein Elternhaus das für mich bereitgestellt und immer bereit gehalten. Ich durfte auch als Kind, es gab keine verbotenen Bücher, es gab keine Zeitungen, die ich nicht lesen durfte. Ich durfte bei den Nachrichtensendungen eigentlich von Anfang an dabei sitzen, etc. Das Zweite, was mir gegeben war, war materielle Sicherheit. Schlicht und ergreifend, meine beiden Eltern waren oder sind Burgschauspieler. Und das ist einfach eine, ja, wie soll ich sagen, eine Fixanstellung und mit einem damals noch relativ normalen Gehalt zu dieser Zeit. Und auch das war gegeben. Und es war gegeben natürlich dadurch, dass meine Eltern so waren, wie sie waren und dann später meine Mutter alleine so ist, wie sie ist und damals so war, wie sie war in meiner Kindheit, hat das auch bedeutet, dass ständig Menschen im Haus waren, die ähnlicher Ansicht waren, was so die Dinge betrifft. Und irgendwann einmal ich bin so aufgewachsen und bin aber auch so erzogen, dass man für etwas, was man in irgendeiner Art und Weise erhalten hat, etwas zurückgibt. Das ist eigentlich der Urantrieb, dass ich mir denke, das sollte schon sein, wenn ich das so haben darf. Und dann gab es aber verschiedene, doch stärkere Einflüsse, als da wären, ich bin ein Jugendlicher der 80er Jahre, das heißt Waldheimzeit, das heißt Burgtheaterskandal, das heißt Heldenplatzstück etc. etc. Das da hat genau in den Jahren, wo es wirklich wichtig ist, wenn man quasi ein Endjugendlicher ist oder wird, waren all diese Dinge, die heute so selbstverständlich zum Kanon gehören. In dieser Zeit hat Bundeskanzler Wranitzky sich entschuldigt für die oder Entschuldigung gebeten um die Beteiligung von Österreicherinnen und Österreichern am Holocaust etc. Das heißt, das war auch für mich, auch für die Elterngeneration, aber speziell auch für uns Junge vollkommen neu. Und dann gab es ein wirkliches Initialerlebnis, das ich, wenn ich erzählen darf, das gerne tue, weil das für mich wirklich der Punkt war, wo es gesagt, so jetzt muss was passieren oder ich möchte das anders machen. Es gibt am Wiener Stephansdom rechts vom Riesentor gibt es das 05-Zeichen, das O5-Zeichen, was OE bedeutet, 0 für O und der fünfte Buchstabe im Alphabet ist E. Und das war von der gesamtösterreichischen Widerstandsgruppe am Ende des Zweiten Weltkriegs das Zeichen. Und das hat irgendjemand da am Ende sehr mutig neben den Stephansdom, neben das Tor eingeritzt. Und das war da immer so. Viele wussten gar nicht, was das ist, ja? Weil da waren noch andere Dinge eingeritzt. Und in der Waldheimzeit war das so, dass plötzlich irgendjemand in der Schule, ich war damals im Bundesoberstufenrealgymnasium in der Kumpmanngasse im dritten Bezirk, und irgendwer hat gesagt, passt auf, dieses O5-Zeichen ist zerkratzt worden, ist geschändet worden von Neonazis. Und es gibt da eine Mahnwache, gäbe es, damit das nicht mehr passiert. Übrigens, seit dieser Zeit ist diese Glasscheibe davor.
Ich kenne es nur so nämlich.
Genau, ich kenne es noch ohne Glasscheibe irgendwie. Und wir sind dahin, und es war so, dass gesagt wurde, wann ist die Zeit, wo man sich dahin stellt in der Nacht. Das war natürlich für uns Jugendliche super cool. Und wir haben halt zu Hause angefragt, ob wir das denn dürfen, so ab Mitternacht da stehen, eine Stunde oder so. Das haben wir gemacht. Und einer dieser Nächte kam plötzlich eine Gruppe von älteren Herren her, da wie man es damals als älterer Mann so hatte, so einen grauen Trenchcoat und einen Hut und so. Und haben uns beschimpft mit allem, was da ist. Also von Saujude, Dreckskommunist, was auch immer. Ja. Und wir haben versucht, irgendwie ein Gespräch zu führen. Und als wir die so ein bisschen in irgendeiner Art von Ecke hatten, dass sie mal aufhören zu schreien und zu schimpfen irgendwie, habe ich plötzlich von so einem alten Herrn einen Tritt gegen mein Schienbein bekommen. Und ich dachte mir in der Sekunde, so hast du das damals auch gemacht. Mhm. Du hast dem straßenwaschenden Juden zugeschaut und gelacht. Mhm. Natürlich nicht der persönlich, aber wahrscheinlich diese Generation.
Diese Haltung.
Ja, diese Haltung die auch. Und das waren wirklich, wir haben im ersten Moment gedacht, das ist auch anderen passiert. Ja. Und wir haben uns gedacht, um Gottes Willen, wir können doch jetzt hier nicht zurückschlagen. Ja? Wir sind in der Vollkraft unserer jungen Körper. Ich kann doch nicht einen fast 80-Jährigen jetzt, das geht ja nicht. Ja? Also hat man versucht, irgendwie zu reden. Und das funktionierte auch nicht gut, weil wir nichts wussten. Das war das zweite Erlebnis. Das war erstens der Tritt gegen Schienbein, die Gewalt. Und das zweite war, dass wir nicht die geringste Ahnung hatten, wie wir es wirklich durchargumentieren. Weil wir von der Schule her keine Ahnung hatten, was der Zweite Weltkrieg, die Nazizeit, der Holocaust so wirklich ist. Und das war für mich eigentlich der Beginn. Und dann später ergibt sich eins ins andere. Und wenn es dann ist, dann bin ich damit schon zu Ende. Ich habe irgendwann einmal Peter Ustinov gehört, in einem Fernsehinterview aus den 70er Jahren. Und fand das hochinteressant, weil der sich ja auch extrem engagiert hat. Und der hat nicht da, aber ich habe es später gelesen, einen Satz gesagt, der mir eine Art Motto geworden ist. Wenn man schon das Glück hat, mit seinem Beruf, der eine Öffentlichkeit generiert, wenn man das Glück hat, dass man gerne gewollt ist in diesem Beruf, dass die Menschen gerne einem zuschauen, dann sollte man das irgendwann einmal nicht nur mehr oder minder für die Besegelung seines eigenen Egos und des Kunstdaseins benutzen, sondern damit etwas anfangen. Öffentlichkeit kann ein Fluch sein, ist aber auch ein Geschenk. Das Geschenk, sich entäußern zu können, zu dürfen, dass man wahrgenommen wird. Und wenn ich das dann benütze für etwas, was ist, das hat Ustinov gesagt, ist eigentlich eine Verpflichtung für die sogenannten prominenten Menschen, weil man damit etwas transportiert und hoffentlich das Richtige. Das muss dann jeder für sich entscheiden. Mein Richtig ist das, was ich damit tue.
Ich fand das jetzt unglaublich spannend in dieser Reichweite deiner Erzählung tatsächlich, weil das eine, was sich da zeigt, und das ist etwas, was sich auch mit Studien zu zivilgesellschaftlichem Engagement deckt, ist, dass sehr häufig individuelle und strukturelle Faktoren zusammenkommen. Mhm. Nicht? Also ich finde, das sieht man anhand deiner Geschichte ganz gut, weil einerseits war natürlich sehr spezifisch diese Zeit der 80er Jahre, sehr spezifisch die äußerst schleppende Aufarbeitung der Rolle Österreichs in Zeiten des Nationalsozialismus. Ich bin schon mit anderen Schulbüchern aufgewachsen, als du damals. Ja. Und das zeigt das einfach deutlich. Aber auch der individuelle Faktor, wo du sagst, wahrscheinlich hat es schon geholfen, dass ich in einer gewissen materiellen Absicherung groß werden konnte, weil ich dadurch auch überhaupt die Möglichkeit hatte, mich mit etwas mehr als nur dem blanken Überleben zu beschäftigen. Auch das ist natürlich etwas, wo man sagt, man muss sich vielleicht auch das zivilgesellschaftliche Engagement erst leisten können.
Absolut.
Mental, emotional, auch materiell natürlich. Ja.
Absolut. Ich sehe das auch als eigentlich als Aufgabe irgendwie zu sagen, anderen Menschen, die das, diese Voraussetzungen vielleicht nicht haben. Weil das ist für mich immer sehr, sehr verblüffend. Es gibt, so schön, wenn man sagt, so da draußen, ja, das meinend österreichweit, flächendeckend eigentlich, gibt es unglaubliche Einzel- und Kleinstinitiativen von Menschen, die weder mit großer Bildung aufgewachsen sind, die kein großes finanzielles Portfolio ihr eigen nennen können, ja, und das sind Steuerzahler wie wir alle. Und trotzdem machen die Dinge, wo ich sage, woher, wie schafft ihr das? Das ist großartig. Es ist ganz klein. Und dann bildet sich plötzlich ein Cluster aus verschiedenen Einzelinitiativen. Und es wird ein bisschen größer. Und solange, wenn ich es schaffen kann, so jemandem dann eine Stimme nach außen zu geben, ja, einfach weil mir zugeschaut wird, ganz simpel. Dann finde ich, dass das ist dann, da geht's dann in die Verpflichtung. Dann glaube ich, kann man in diesem Sinne die Struktur ein bisschen verändern. Alle anderen strukturellen Veränderungen, die es nötig machen würden, sind wünschenswert und gehörten längst gemacht, als da wären ein grundsätzliches Bildungssystem. Mein 18-jähriger Sohn hat gesagt, für mich ist die Schule, ja, ich mache die Matura, aber letztendlich übers Leben da draußen habe ich nichts gelernt. Gar nichts. Ich lerne Zeug, von dem ich weiß, dass ich 90% nie brauchen werde.
Das ist natürlich auch ein Problem, das stimmt. Ja.
Ja. Ja.
Und was du aber auch gesagt hast, und das fand ich so eindringlich, weil wir ja gerade jetzt mit Blick auf diese enorme, einerseits geopolitische Verschiebung auf der Welt, aber auch die Diskursverschiebung innerhalb von Ländern sprechen, das, was du da skizziert hast, dieser Vorfall, wie dir ein eigentlich älterer Herr, wo man sagt, gut bürgerlich, dir als jungen Spund da gegen das Schienbein tritt, das ist ja, ich möchte fast sagen, diese rohe Bürgerlichkeit in Reinform, die sich da gezeigt hat, das kann man sagen.
Ja.
Und das ist, finde ich, vielleicht nur anekdotisch, aber doch ein Beweis dafür, dass es die schon sehr lange, gerade auch in Österreich, mit einer sehr gut etablierten bürgerlichen, vermeintlich bürgerlichen Mitte gibt, wo eigentlich nicht erst seit ein paar Jahren diese Positionierungen und die Rhetorik von rechts außen in die Mitte ausgreift, ja, und sozusagen immer mehr Einzug hält in die Mitte, sondern eben auch aufgrund dieser schleppenden Aufarbeitung der Gräueltaten, die auch und gerade in Österreich passiert sind zu Zeiten des Nationalsozialismus, dass wir eigentlich fast eine Kontinuität sehen in der ganzen Zweiten Republik, ja. Und ich fühle mich auch daran erinnert, dass man jetzt gerade ja wiederum der Jugend zuschreibt, sie wäre politisch absolut apathisch. Da bist du in deiner Jugend der Gegenbeweis gewesen, aber da sind jetzt zum Beispiel, ist die Klimabewegung, finde ich, ein ganz großer Gegenbeweis dazu, denen man dann aber, wenn sie sich engagieren, das ja auch wieder abspricht und sie als Terroristen diffamiert, weil sie sich halt da ein bisschen ankleben an die Straßen. Was finde ich überhaupt absurd, weil ich meine, das Sit-in als solches, ob jetzt mit oder ohne Klebstoff, ist ja der Inbegriff des pazifistischen Widerstandes gewesen während der Bürgerrechtsbewegung.
Stimmt.
Also, dass man das jetzt umdreht und sagt, ihr seid gewalttätige Chaoten oder ich weiß es nicht, das ist ja wirklich
ich glaube,
Diffamierung.
Es ist absolut eine Diffamierung. Ich glaube, das kommt aber daher, weil das Sit-in mehr oder minder war, und da glaube ich, wird der Österreicher ganz, ganz, ganz aggressiv, wenn man ihm, man kann ein Sit-in machen, ja, zum Beispiel auf einem Platz, da passiert nichts. Aber wenn man dem Österreicher seine Autobewegungsfreiheit nimmt, weil man sich auf einer Straßenkreuzung besit-innet, ja, sage ich mal, dann hat das eine, da kommen Urängste hoch, ja, von Verlust. Natürlich hat man im allgemeinen vollkommen depperten, wahnsinnigen österreichischen Obrigkeitsgefühl, Obrigkeitskotau-Irrsinn, darf man natürlich auch zur Arbeit nicht zu spät kommen. Ja. Also das sind so Sachen, wo da fühlt sich, und das war ja der Sinn der Kleberei, mehr oder minder mal direkt anzurempeln und den Kopf aufzumachen. Ich finde es auch sehr, sehr klug von Fridays for Future oder wie die Organisationen alle heißen, das jetzt einmal auf eine Zeit zu unterlassen, weil es simpel dafür, also selbst in Deutschland machen sie es auch nicht mehr, weil das war jetzt. Jetzt ist es gut. Ja. Man hat auch gemerkt, dass die Leute wirklich bis hin zu Tätlichkeiten aggressiv werden. Das hat für mich zu tun mit einer vollkommen aus jeglicher Art von Ruder gelaufenen Ego-Gesellschaft. Wir haben, uns fehlt, und das ist aber eine Konstatierung, da bin ich nicht der Erste und werde auch nicht der Letzte sein, der das konstatiert, wir haben keinen Zusammenhalt mehr. Es gibt, man kann es zum Beispiel daran sehen auch, wie ganz normale Verwaltungen im Staat so langsam abbröckeln. Dass da kommen Generationen teilweise nach, die haben nicht mehr das Verständnis und auch nicht mehr den Willen, für eine Gemeinschaft zu arbeiten. Das ist eigentlich eh wurscht. Ja? Irgendwer wird die Straßen schon reparieren. Früher war das ein gemeinschaftliches, wir brauchen die Straße, also reparieren wir sie. Wir brauchen das Gleis, also reparieren wir es. Wir sparen nicht zu Tode, sondern wir investieren in etwas, was der Gemeinschaft zugute kommt. Ob das jetzt im Kulturbereich ist oder in vielen, vielen anderen Bereichen. Es hat sich alles verinselt. Jeder kämpft für sich. Ja? Und daraus ist zum Beispiel auch das in der Pandemie entstanden. Und ich habe mich das immer gefragt. Was ist im Hirn drinnen oder nicht? Oder was ist anders gepolt worden? Dass man tatsächlich es als Problem sieht, eine Maske tragen zu sollen, wenn ich logisch deduzierend erkennen kann, dass es gut tut, sowohl mir als auch dem anderen. Und das als Freiheitseingriff zu empfinden, habe ich persönlich immer als so wahnsinnig empfunden, vor allem wenn man weiß, da draußen ist ein Virus, den keiner kennt. Was tue ich dann? Ich schütze mich. Jeder würde seinem Kind sofort eine Maske aufsetzen, würde sofort das Kind schützen wollen. Ja? Warum nicht das Gegenüber? Was ist das Problem? Werde ich attackiert? Werde ich getötet? Keine Ahnung. Ich habe es nie verstanden.
Aber ist das, was du da beschreibst, also diese zunehmende Vereinzelung, Individualisierung, die ja auch wieder in vielen, vielen Abhandlungen und Studien belegt ist, also auch ganz stark angetrieben durch, möchte ich sagen, die neoliberale Marktwirtschaft, auch dieses Diktat zur Selbstoptimierung, aber auch so ein wenig, und das bekommt man ja leider auch ganz stark in den sozialen Medien mit, jeder muss sich ständig selbst verbessern, optimieren, ob das jetzt mit der Schlafoptimierungs-App beginnt oder mit Fitnesscenter, ich weiß es nicht, aber jeder so für sich, nicht? Also das ist ganz stark sicherlich eine Bewegung, eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahren beobachten. Was bedeutet das aber für zivilgesellschaftliches Engagement? Ist es dadurch noch mehr unter Druck geraten? Wird es dadurch schwieriger, dieses Kollektive, was du jetzt auch gesagt hast, wieder stärker in den Fokus zu nehmen? Dieses, es geht uns alle etwas an?
Ja, ich glaube, dass wenn die Bürgerlichkeit zu groß wird und zu gesetzt wird, dann ist die Verlustangst umso größer, die man hat. Und diese Verlustangst ist das, was die Leute dann in Extreme treibt. Ja? Wir sind nun mal in einer Phase mit dem ganzen Planeten, gesellschaftlich, menschlich und umwelttechnisch oder umweltmäßig, sind wir doch in einer totalen Phase des Umbruchs. Plötzlich kommt Artificial Intelligence. Plötzlich kommt eine Nachricht, dass der Golfstrom versiegen könnte und wir es hier 30 Grad kälter haben könnten in Europa. Das sind alles irre Nachrichten. Und ich kann, und ich habe da auch Angst. Ich gehe ja nicht herum und sage, hey, ich bin gesellschaftlich engagiert und ich habe überhaupt keine Angst, mir geht's super und ich kann allen sagen, wie es geht. Mhm. Auf keinen Fall. Ja, mir geht, auf Deutsch gesagt, der Arsch auf Grundeis manchmal, was so die Zustände betrifft, in denen wir leben. Nur, es macht ja keinen Sinn, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern öffnen und nach vor. Und das, lustigerweise, wenn da plötzlich die sogenannte bürgerliche Mitte nicht mehr mitgeht, sondern sich der Angst hingibt, gepaart mit einem auf die eine oder andere Art immer daseienden Macht, eine Machtverlustangst, weil man ja so lange am Ruder war und es vor allem vorher so lange nicht war, in den 70er Jahren und 80er Jahren. Und plötzlich passiert es dann eben, dass man als eine Partei wie die ÖVP plötzlich bei der FPÖ versucht, die mehr oder minder rechts zu überholen, beziehungsweise einen Club zu gründen, wo man sagt, wir sind alle sehr, sehr bürgerlich und wir sind alle schön gesetzt und die Drecksarbeit auf der rechten Seite macht dann die FPÖ, die das genauso möchte. Ja? Ich fand das immer sehr verwunderlich, dass sich da alle gewundert haben, warum sagt denn der Bundeskanzler da nichts dazu? Ja, was soll er denn sagen? Es ist ja seine Koalition damals in der Kurzregierung. Er wollte es so. Aber noch einmal zurück dazu. Wenn das so wegbricht, dann passieren für mich zwei Effekte. Erstmals eine Leere in der wirklichen bürgerlichen Mitte von vielen Menschen, die das nicht wollen. Die wollen nicht zum rechten Rand. Sie wollen auch nicht links wählen müssen oder linker sein. Ja, dieses ewige Links-Rechts ist sowieso schon, je schneller wir das endlich über Bord geworfen hätten, desto besser wäre es. Wir haben ganz andere Probleme, als sowohl linksextrem oder rechtsextrem uns wahnsinnig gerne vorhüpfen, dass wir hätten. Diese Problemchen, die da angesprochen werden, sind nichts gemessen an dem, was wirklich zu lösen ist, als da wäre Migration, die weltweit passiert und zwar ununterbrochen und immer stärker wird. Aber der zweite Effekt, der passiert, ist, dass es doch immer wieder Menschen gibt, die aus der Ego-Vereinzelung ausbrechen, ja, weil sie ja merken, dass es schief läuft. Das ist ungefähr so, wie ich bemerke, es regnet, also muss ich einen Schirm aufspannen. Und diese Schirmaufspanner gibt es. Und die halten sehr vieles an Haltung, an Einstellung positiv dem Menschen an sich gegenüber hier am Laufen in Europa noch. Mir fällt nur gerade ein Satz ein, den mir meine Frau mal gesagt hat, den sie gelesen hat, in einem Witz über Rechtsaußen. Mhm. Ja, wenn die Dummen kapieren, dass sie in der Mehrheit sind, dann haben wir ein Problem. Okay. Ja, aber das ist natürlich nicht so. Ja, es steht zu hoffen. Das Ding ist nur, es muss, und dafür setze ich mich gern ein und du ebenfalls. Ich aus der Kunst heraus und du aus der Wissenschaft heraus, setzen wir uns doch dafür ein, dass dass die Mehrheit tatsächlich versteht, dass sie die Mehrheit ist, noch immer, und das auch entäußert. Und mit entäußern meine ich, zur Wahlurne gehen und dagegen wählen. Sich die Mühe zu machen, sich politisch so zu informieren, dass ich sage, im Sinne von Winston Churchill, Demokratie ist eine nicht sehr gute Regierungsform, aber die beste, die wir haben, dann muss man da auch was dafür machen. Das bedeutet aber auch, ich muss mich so informieren und muss sagen, okay, Partei A kann ich nicht, Partei C schon gar nicht, B gefällt mir so lala, ja, also werde ich halt so lala wählen. Aber Hauptsache, ich tu's, bevor ich in Extreme falle. Dann ist ein Dialog möglich, dann haben wir eine Chance. Und alles andere ist, dass man wahrnimmt, dass es keine einfachen Lösungen gibt. Aber ich glaube, dass die sogenannte Zivilgesellschaft ist extrem stark in Wahrheit. Und gerade die junge Generation, was du vorher angesprochen hast, finde ich, da sind viele aus ganz bürgerlichem Elternhaus dabei, viele in quasi in der Wolle gefärbte Grüne, in der Wolle gefärbte Sozialdemokraten. Und trotzdem, die gehen dann auf die Straße, weil sie gemerkt haben, was in Deutschland los ist, als die großen Demonstrationen waren, ja, als sich die Herren im Hinterzimmer ihre Abschiebefantasien quasi gegenseitig an den Kopf geworfen haben, was da losging. Und Eider Daus, hier funktioniert es plötzlich auch. Mhm. Und das sind sehr viele Studentinnen und Studenten, die da drinnen sind, die das wunderbar machen, großartig. Und dann kann man da wieder vorne dran und kann sagen, okay, dann lasst es uns gemeinsam machen. Es funktioniert.
Also ein Aspekt, der mir auch aufgefallen ist bei dem, was du jetzt skizziert hast, weil ich würde das ganz stark unterschreiben, diese sich potenzierenden Verlusterfahrungen, die Verlustangst, auch der Kontrollverlust ganz stark. Also es sind ja nicht nur Themen oder Problemfelder, wo man sagt, gut, das ist schwierig, aber wir können nach einem gewissen, vielleicht irgendwo ableitbaren Muster uns dem Ganzen annähern, sondern im Gegenteil, das sind alles nie zuvor gesehene Themen, vor allem Klimakrise natürlich. Ja. Also da fehlt uns ja eigentlich, wenn wir ehrlich sind, auch wirklich dieses große Rezept, was es ja auch schwierig macht, mitunter für die Klimabewegung zu sagen, das ist jetzt unser Plan A, 1, 2, 3 und dann ist alles komplett gerettet und nichts passiert mehr. Also leider kann man damit gar nicht argumentieren, weil das nicht stimmt. Ne?
Ja.
Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt, also ich bin ganz bei dir, ein wesentlicher Aspekt ist sicherlich, sich zu informieren, auch als eine Art, das klingt jetzt altmodisch, Bürger-, Bürgerinnenpflicht, zu sagen, ich bin einfach hier in diesem nationalen Gefüge, ich bin Staatsbürgerin, Staatsbürger, und es ist meine Pflicht, erstens zur Wahl zu gehen, würde ich so sehen, aber auch mich einfach zu informieren vorab, um was es geht und mitunter auch dann mich einzubringen. Das andere aber, glaube ich, und das ist vielleicht sogar schwieriger greifbar und das ist auch für die Zivilgesellschaft, glaube ich, immer wieder eine Herausforderung, sind die Emotionen. Weil leider gerade Parteien rechts der Mitte es sehr gut verstehen, Emotionen zu schüren, Emotionen hochzuhalten, gerade beim Thema Migration, aber nicht nur dort, siehe Pandemieerfahrungen, siehe die Eliten, wer auch immer diese sind und so weiter. Diese Politik der Angst, wie das Ruth Wodak nennt, nicht? Die kennen wir ganz stark. Und Angst ist auch irgendwie so eine fast lähmende Emotion, die einem dann eher, wenn man sich ganz stark in dieses Angstgefühl hineinbegibt, in eine Apathie, in eine Resignation fallen lässt. Und was die Zivilgesellschaft eigentlich braucht, sind natürlich aktivierende Emotionen. Das kann Wut sein, ja. Das kann aber auch, da gibt es auch viele Studien dazu, vor allem sowas wie Freude, Mut, Hoffnung sein, die man braucht, damit es einen über lange Zeit trägt.
Ja.
Und das zeigen ja auch Analysen, ein bisschen kritische Analysen der Klimabewegung, die sagen, ihr habt natürlich recht, wir steuern auf den Abgrund zu, nur das Problem ist, damit kann ich schlecht die Leute motivieren, zu sagen, hört einmal, wenn wir es irgendwie noch gut daheben, dann haben wir halt statt, weiß nicht, 3 Grad Erwärmung, nur 1,5 Grad Erwärmung, was auch schon bedeutet, dass es unangenehm wird auf der Welt. Ja, das ist die harte Wahrheit, die dahinter steht. Aber damit kann man halt irgendwie schwierig diese fast schon Party-Stimmung erzeugen, die es braucht, um dann auch die breite Masse auf die Straße zu bringen. Ja. Wo würdest du sagen, weil ich möchte jetzt fast argumentieren, die Gefühle, die Emotionen sind ja das Metier des Künstlers,
ja. Ja,
wenn ich das so sagen darf.
Ja, ja. Absolut.
Wo würdest du meinen, kann man denn da ansetzen, wie könnte man denn so aktivierende Emotionen besser einbringen, auch als zivilgesellschaftliche Bewegung?
Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Genau
deshalb
die richtige.
Deshalb stelle ich sie dir.
Danke vielmals. Das ist wirklich extrem schwer, aber vielleicht kann ich es, also erstmal Generallösung habe ich keine, weiß ich auch nicht. Man kann nur, glaube ich, also versuchen wir es mal von der anderen Seite aufzuzäumen. Was passiert ist, dass viele Teile unserer reichen Welt, die wir haben, ja, für die ist es extrem unvorstellbar, auf etwas zu verzichten. Nämlich, um etwas zu erreichen, was ich nicht sehe. Es müssen offensichtlich die Gletscher vollständig geschmolzen sein, damit irgendwie ins Hirn hineingeht, dass da ein Zusammenhang besteht zwischen meinem gerade neu gekauften Diesel und dem schmelzenden Gletscher. Natürlich ist der neu gekaufte Diesel mir näher. Ja? Jetzt gibt es natürlich viele, die schon Elektroautos kaufen. Ja? Und die Industrie macht meines Erachtens genau den, die wollen Geld verdienen, eh klar. Das heißt, neue Elektroautos. Jetzt kommt aber jemand, die Klimabewegung, und sagt, naja, Freunde, aber für die Batterie, die da drinnen ist, haben wir Kinderarbeit, haben wir Dings etc. Weil keiner den Mut hat zu sagen, Freunde, ein Elektroauto hält ungefähr 180 Mal länger als jeder Benziner. Warum kann man nicht die Autos untereinander weitertauschen? Das heißt, man muss nicht die volle Industrie wieder hochfahren. Ja? Gut, es kommt das Gegenargument, Arbeitsplätze etc. Und so geht die Verlustangst immer höher. Das ist eine ewige Kette. Der andere Teil der Welt will das überhaupt erst erreichen. Die würden sich freuen, wenn sie Verlustängste haben dürfen. Die haben sie aber nicht, weil sie noch lange nicht da sind, dass sie sich überhaupt ein Auto hinstellen. Und wenn, dann wollen sie es haben. Und das ist ihnen scheißegal, ob da jetzt Gas hinten rauskommt oder was auch immer. Die wollen das Auto.
Was auch zutiefst menschlich
nachvollziehbar ist. Zu Recht, absolut. Würde jeder von uns so machen. Wir sitzen ja in einer Gesellschaft, wir hier in Österreich, sitzen im fünftreichsten Land der EU und wir sitzen in einer Gesellschaft, die, deswegen die große Schwierigkeit von einer Partei wie der Sozialdemokratie, ihr Programm noch begreiflich zu machen, weil es nicht mehr darum gehen kann, etwas zu erreichen. Heute hat jedes Kind hat den zweiten Fernseher im Haus, die Playstation, die was auch immer die Gerätschaften und die Dinge sind, die Freude und Spaß machen. Ja, und vielleicht steht mit viel Glück auch ein zweites Auto draußen vor der Tür, wenn beide gut berufstätig sind. Natürlich gibt's auch die Familien, die nicht einmal dahin riechen können. Ja, das ist das, wo wir schauen müssen, dass die Armut verschwindet, die wir genauso haben. Diese Schere, die ewige Schere, die immer weiter wird. Ja, ist ja auch alles wahnsinnig und absurd. Ist aber so. Also wie kann man Gefühle ansprechen? Ich glaube, zunächst einmal wirklich versuchen, das Wort Hoffnung ist sehr groß, ja. Hoffnung zu geben im Sinne von, dass ich erst einmal klar mache, dass es nicht die Lösung gibt. Gibt es nicht. Sondern versuchen, eine Freude daran zu vermitteln. Die Kunst kann das bis zum gewissen Grad. Ja, tatsächlich. Freude daran zu vermitteln, eine Gemeinschaftlichkeit herzustellen und gemeinsam etwas zu tun. Zum Beispiel NGOs, die jetzt schon da sind, die tatsächlich auch viel Freude vermitteln. Viele NGOs vermitteln die Freude, Kunst, das packen wir an, das schaffen wir, das machen wir. Ja, wir helfen denen oder wir retten diese Wiese oder was auch immer. Und das ist ein Erfolgserlebnis, dass man sagt, ich tue etwas für den Planeten, weil ich logisch erkennen muss, wenn ich mir meine Fläche zubetoniere, landesweit, mit immer denselben Parkplätzen, immer denselben Shopping-Malls etc., dann haben wir irgendwann einmal keine Wiese mehr. Das kann es ja auch nicht sein. Und das ist, finde ich, ein ganz einfacher Gedanke. Dass die Freude am Zurückstecken, die kann es geben. Es ist aber wahnsinnig schwer. Wie gesagt, ich habe die Lösung nicht, aber das könnte ein Punkt sein, wo Kunst mit Sicherheit sich auch darum kümmern sollte, diese Dinge zu vermitteln, von der Bühne runter durch einen Film, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen. Das geht aber. Ja? Es gibt heute schon für Kinder Zeichentrickfilme, die dieses Thema letztendlich locker machen, ja? Und können.
Ich musste jetzt, wie du gesprochen hast, ganz stark, wenn ich ganz kurz darf, weil du hast etwas bei mir wieder angerührt und das ist das Schöne, finde ich, an solchen Gesprächen. Wir sind zwar beide, glaube ich, mit der Überzeugung reingegangen, wir haben nicht die Lösung, wir werden es eh nicht haben, aber wir können uns vielleicht gegenseitig auf neue Ideen bringen, das ist gut. Du hast nämlich so eine schöne Phrase da gesagt, die Freude am Zurückstecken. Und ich habe mir gedacht, in anderen Kontexten sehen wir das aber durchaus, das geht wieder stärker leider in diese neoliberale Selbstoptimierung, aber es gibt ja umgekehrt auch einen Trend, gerade in diesen saturierten Wohlstandsgesellschaften zu sagen, ich mache Intervallfasten, ich mache Digital Detox, ich mache Minimalist Lifestyle. Mhm. Ja, es gibt diese Marie Ken, wie hat die geheißen, diese eine Person auf Netflix, die ganzen Häuser ausgemistet hat und dann gefragt hat, does it spark joy? Und so ziemlich kein Gegenstand, den die Leute zu Hause hatten, konnte, wurde da bejahend beantwortet. Und zum Schluss ist man übrig geblieben mit 10 Gegenständen, die man zu Hause behält und alles andere kommt in den Müll. Mhm. Also so fast ein wenig, nicht nur Freude, sondern Wollust am Verzicht. Nicht? Also ich muss da jetzt.
Ja, verstehe.
Das ist auch wieder übertrieben. Aber ich denke mir gerade, also man könnte doch eigentlich, ich bin keine PR-Expertin und auch nicht die Richtige, wenn es darum geht, das gut zu übersetzen in konkrete Maßnahmen, aber könnte man nicht da, gerade weil das ja auch von Jugendlichen, jungen Erwachsenen getragen wird, solche Bewegungen zu sagen, mehr Disziplin oder Verzicht oder wie auch immer, das auch umlegen auf sozusagen Klimaanliegen, wo es darum geht, ich tue mir ja eigentlich etwas Gutes. Genauso wie wenn ich auf Zucker verzichte, ich weiß, ich tue meinem Körper etwas Gutes oder Alkohol oder wie auch immer, könnte man das nicht eben auch gesamtgesellschaftlich umlegen, zu sagen, ich tue meinem zukünftigen Ich mit Blick auf Lebensbedingungen, die ich schaffe, etwas Gutes, indem ich diesen Verzicht mache. Und der darf natürlich nicht nur individuell bleiben, ist ganz klar, weil nur wenn ich jetzt keine Avocados mehr esse, werden wir das Ganze auch nicht erwuppen, ne? Sondern es braucht halt irgendwie gesamtgesellschaftlich. Da frage ich mich, könnte man, vielleicht müssen wir als nächstes einen PR-Berater fragen, wie das geht, das nicht auch auf dieses Thema umlegen. Ne?
Das könnte mit PR und Werbung funktioniert tatsächlich viel.
Ja. Kann leider auch sein. Manchmal, ja, leider.
Klar.
Ja, ja.
Aber ich meine, ich bin der klassische, das glaube ich, wird, da müssen wir ehrlich sein. Das können wir gut machen. Wenn wir es machen können, dann kann es funktionieren bis zum gewissen Grad, wird aber nie, weil uns einfach die Zeit schon fehlt, wird nie gehen ohne begleitende Verbote. Also ich kann es nur am eigenen Leib sagen. Ich war ein leidenschaftlicher Raucher. Wirklich getriggert aufzuhören, hat dann so langsam das Rauchverbot, weil ich gesagt habe, ich kann eh nirgends mehr, da wo ich eigentlich gern rauche, ja, geht ja nicht mehr. Lokale, was weiß ich. Ich finde das auch großartig, wenn es im öffentlichen Raum weg ist. Ja. Und genauso wird das, glaube ich, mit der Umwelt funktionieren. Also ich kann gerne, und ich empfinde da einen gewissen Spaß daran, aber das ist was anderes, zum Beispiel nicht mehr zu fliegen. Ja, gut, jetzt ist zum Beispiel so, ich muss demnächst fliegen. Ich muss beruflich fliegen und ich muss auch einmal mehr oder weniger freizeitmäßig fliegen, weil meine jetzt 90-jährige Schwiegermama möchte oder wollte, und da ist sie jetzt gerade, Mallorca sehen. Und keine Ahnung, wie lange sie das noch kann. Ja? Und sie hat sich diese Mühe unterzogen. Na gut, da komme ich halt nur mit dem Flugzeug hin. Also muss es dieser eine Flug sein. Der tut mir aber mittlerweile schon eigentlich weh. Weil ich weiß, was es auslöst. Und ich mich ungern daran beteilige, wenn man, auch wieder logisch gedacht, in der Pandemie wurde nicht geflogen, die Luft war besser. Welchen Schluss ziehe ich daraus? Wie schwer kann es sein? Ja, klar, jetzt habe ich wieder Arbeitsplätze, die Flugfirmen, nur jetzt wird im Moment herumgeflogen, als ob es keinen Morgen gäbe. Es ist stärker als vorher. Also wo, was, wie, was muss noch passieren? Mein Goodie, als ich aufgehört habe zu rauchen, ist, und das ist für meinen Beruf wichtig, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, ich bin gesangsmäßig nach oben und nach unten einen vollen Ton weiter runtergekommen. Klar, keine Belege mehr, kein Teer, kein schlechtes Parfum, was in den Zigaretten drinnen ist. Das ist mein Berufsgoodie. Ja? Heute kann ich mir das überhaupt nicht mehr vorstellen. Ich sitze heute noch mit Leuten meiner Generation und älter, die sagen, mein Gott, wir haben in diesem Lokal hier früher gequalmt. Wir haben uns ja kaum noch gesehen vor lauter Rauch. Das würde heute niemand mehr machen. Wir haben ja regelmäßig unsere Kleidung mehr oder minder in den Garten gehängt nach so einem Abend, damit das Ding 3 Tage lang entlüftet, weil wir sind so aufgewachsen. Es gab nichts anderes. Aber das Vergnügen daran zu haben, sowas könnte man zum Beispiel, das wäre ein herrliches Kabarettprogramm im Grunde, all diese Dinge in einen Spaßmonolog zu verpacken und hinterher, Humor ist übrigens ein großer Trigger. Yeah, yeah. Humor ist ein Riesentrigger. Ja. Es funktioniert großartig über einen Witz, es funktioniert großartig über eine komische Erzählung.
Satire.
Über die wichtig. Satire, ja. Also ich finde es zum Beispiel... Es gibt wirklich schöne Sachen drüber. Ich will jetzt nicht die Zeit zu sehr killen. Nein, ich erinnere mich sofort an einen Kabarettisten in Deutschland, der gesagt hat, ihr Jungen da, ihr Klima, ihr glaubt, ihr macht das richtig, ihr habt ja überhaupt keine Ahnung, was wir für eine Kindheit erlebt haben. Hinten, unangeschnallt, auf der Urlaubsfahrt nach Italien, kniend mit dem Blick nach hinten raus und vorne die Eltern 2 Schachtel Kent durchgeraucht. Das war eine Kindheit. So,
aber und das ist aber gar nicht so lang her.
Also das ist nicht so lang her, nein.
So lang ist es
nein, das ist 30 Jahre, maximal 40 Jahre.
Ich glaube genau das, was du sagst. Also ich bin sehr dafür, dass du bitte dieses Bühnenprogramm irgendwann einmal realisierst.
Das habe ich geahnt.
Auch mit Blick in die Zukunft, weil ich glaube, das, was wir jetzt empfinden mit puncto Rauchen in Innenräumen und so weiter, wird vielleicht nicht übermorgen, aber dann übermorgen, wenn ich so sagen darf, auch der Fall sein mit Blick auf Fleischkonsum.
Ja.
Also ich glaube, irgendwann einmal wird die Weltbevölkerung an den Punkt kommen, wo man sich fragt, was ist denn mit den Generationen vor uns da gegangen, dass die Fleisch gegessen haben?
Ja, das glaube ich.
Also so eher. Ja. Ja, da sind wir noch nicht, aber da kommen wir hin und ähnlich auch pflegen. Ja.
Ich denke, dass mein Sohn, der jetzt 18 ist, wird sehen Flugverbote, wird sehen Fahrverbote. Wir haben das große Thema Wasser. Hm. Wenn der Süden tatsächlich in diese Trockenheit geht, die jetzt vorausgesagt ist, und das ist ja auch etwas, die Leute fahren da auf Urlaub, ich auch jetzt, ja, ich fliege zu meiner Schwiegermutter auf Mallorca und ich weiß, die haben ein Wasserproblem. Trotzdem muss ich schauen, dass ich es irgendwie schaffe, da so zu konsumieren, dass das einigermaßen nachhaltig funktioniert. Und nur wenn man das weiß, wohin sollen denn die Leute dann fliehen, ja? Die dann dort leben und immer weniger Wasser haben. Wo geht man hin, da wo Wasser ist? Wo ist Wasser? Bei uns. Also je schneller wir uns über all dieses unterhalten, auch über Migration etc., desto besser und desto besser wird es sein. Hoffentlich mit Humor. Aber es gibt nicht die Generallösung. Weil du jetzt zum Beispiel gesagt hast, das ist aber ein Cluster, der sich bilden kann, weil du gesagt hast, ich soll dieses Programm machen. Ja? Ich kann es nicht schreiben, bin kein Autor.
Ja.
Ich kann was beitragen, aber das sehe ich für mich nicht. Also was tue ich? Ich müsste mir einen Autor finden, der diese genau die gleiche Einstellung hat und das mit mir macht. Und schon sind wir zu zweit. Und dann findet man ein Haus, das es aufhört. Und schon ist man zu dritt und zu viert. Und das kann... So kann Hoffnung weitergegeben werden. Nur das ist das, was wir in der Kulturbranche auch ganz schnell ran müssen, finde ich, an die Tatsache, dass wir tatsächlich auch das mit benutzen, diese Thematiken, viel, viel stärker noch. Und dabei nicht den Zeigefinger zu erheben, ist das Schwierigste überhaupt. Irgendwann wird es eh nicht anders gehen. Nur das ist zum ersten Mal in der Geschichte, man konnte Kriege verhindern, man konnte Schlachten verhindern, man konnte politische Systeme verhindern oder beenden, nur es war noch nie so, und das ist, glaube ich, was ganz schnell in aller Köpfe rein muss, jetzt geht's tatsächlich um the very soil we're sitting on. Mhm. Es geht zum ersten Mal, es gibt keinen Planet B. Und wir sind an diesem Punkt, wo wir die Schäden schon sehen können. Ich würde als Burgenländer Panik schieben, wenn ich weiß, dass der Neusiedlersee quasi die Uferlinie um 6 Meter zurückgegangen ist.
Nämlich auch wirtschaftliche Panik eigentlich.
Absolut.
Und das sieht man ja, wie eng das zusammenhängt.
Eben. Wir können ja das Geld weder fressen, noch können wir es in unsere Gräber mitnehmen. Also bitte schauen wir doch, dass die Generationen hier weiter existieren können. Im Grunde müssten wir... Ich habe mich gerade gestern unterhalten mit einem 16-Jährigen, per Zufall. Und der hat, dem habe ich gesagt, das Einzige, was wir beitragen können für das, was wir weggeschaut haben, ist im Grunde euch, dieser Generation, den nächsten Generationen, so viel Geld zur Verfügung zu stellen, alles ressourcenmäßig bereit zu machen, dass ihr die Lösungen finden könnt. Weil ihr werdet sie finden müssen. Da deckt uns schon lang der Rasen, seid ihr es und die Generation danach und so weiter und so weiter. Das hört ja nicht auf. Ja? Es gibt so Menschheit Ende, ist nicht. Irgendwann mal, ja, in ein paar Millionen Jahren. Nur was machen wir bis dahin? Mhm. Irgendwo anders hinfliegen, ja gerne, wird vielleicht, irgendwann wird es, keine Ahnung, vielleicht entwickelt AI plötzlich einen Treibstoff, wo man vom Mond weg mit einer... mit irgendeiner Rakete dann diese Distanzen überwinden kann. Es ist übrigens wirklich wahr, ein Satellit jetzt gestartet worden, mit einer Schleuder. Eine geniale Idee. Ich quasi bringe den Satelliten auf Schwingung, ja, und schleudere ihn tatsächlich aus dieser Maschine durch ein Loch in die oberen Schichten der Atmosphäre und zünde dann die Rakete, wo sie weniger Energie braucht. Solche Innovationen, ja, werden wahrscheinlich lebensrettend sein, irgendwann einmal. Da finde ich, macht's unendlich Spaß. Und vielleicht können wir die Generationen darauf vorbereiten und ihnen zumindest den Boden bereiten, dass sie es dann packen können.
Vielleicht kann ich da gleich anschließen für meine letzte Frage, die ich dir stellen möchte. Und ich habe die jetzt bewusst gewählt und du hast schon ein wenig, bist du eben schon in diesen Bereich gekommen, weil ich möchte schon gerne gerade bei diesem Thema, dem wir uns gewidmet haben, mit etwas Bestärkendem, Ermutigendem abschließen. Und deshalb möchte ich dich fragen, was dir Hoffnung macht in Zeiten wie diesen, sowohl ganz persönlich, individuell, aber auch mit Blick auf diese großen, und wir haben jetzt einige davon skizziert, gesellschaftlichen Herausforderungen. Wir haben vor allem über Klimakrise gesprochen, über Migration, Menschenrechte, der allgemeine Rechtsruck gerade in den deutschsprachigen Ländern, da sehen wir, da verschiebt sich etwas auf Dauer. Wir blicken alle so ein bisschen mit Angst auf die kommenden Wahlen, sowohl die Wahlen zum Europäischen Parlament als auch die Nationalratswahlen in Österreich. Da kann man schon mal in eine Schreckstarre verfallen und sagen, entweder ich resigniere oder ich ziehe mich ganz zurück. Und du wählst diesen Weg nicht, sondern im Gegenteil, du sagst, Resignation ist auch keine Option. Du wählst, möchte ich sagen, den Weg der Hoffnung. Was gibt dir Hoffnung?
Zum Beispiel die Tatsache, und ich bin sitze auch manchmal da und bin hoffnungslos, ja, gebe ich gerne zu, treffe nur für mich die Entscheidung, dass ich bin jetzt mal ganz direkt, ja, ein politisch-gesellschaftlicher Vorgartenzwerg wie Herr Kickl wird mir mein Leben nicht in Angst, wird mir keine Angst machen, ja, und mein Leben in Angst verwandeln. Das möchte ich nicht. Und deswegen werde ich mich dagegen wehren mit den mir zur Verfügung stehenden demokratischen Mitteln. Und Hoffnung macht mir, dass in dem Moment, wo die Leute wirklich verstehen und hören, und deswegen mein tiefer Kniefall vor diesem Recherchenetzwerk, ja, dass das rausgekriegt hat, was da wirklich läuft, in dem Moment, wo das ist, und es gehen Hunderttausende auf die Straße in Deutschland und mit der üblichen Zeitverzögerung zwischen Deutschland und Österreich auch bei uns gehen Hunderttausende auf die Straße und tun es, ja, und werden es weiter tun. Das macht mir Hoffnung. Und es macht mir auch Hoffnung, dass diese Menschen, die das tun, auch verstanden haben, dass es nicht mehr Es kann nicht darum gehen, dass wir sagen, wir holen alle rein in der Migration, alle können zu uns, es ist ein offenes Land, alles wunderbar. Nein, das werden wir weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich aushalten. Und es ist da auch viel schief gelaufen und es ist sich um vieles nicht gekümmert worden. Und man hat weggeschaut. Da nehme ich mich nicht aus. Da war ich auch früher, vor 2015 zum Beispiel, war ich auch der Meinung, ah, das wird alles wunderbar, das packen wir schon, ja. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, ein innerer Hut ab, und auch das macht Hoffnung, vor einer Frau wie Angela Merkel, mit der ich politisch, gesellschaftlich in der Tagespolitik nicht so viel anfangen kann, aber als freudiger Nicht-Katholik oder Ex-Katholik, der Satz, wir schaffen das und das aus einem christlichen Verständnis heraus, und wir machen es. Und wir machen erstmal auf. Und wir helfen erst einmal. Das ist das, was das heißt, eine Gesellschaft führen. Nicht regieren, sondern führen. Und das finde ich richtig. Und das sind die Dinge, die mir Hoffnung machen. Solange es das gibt. All diese Kleinigkeiten sind etwas, wo die Freude wieder beginnt und ein Miteinander wieder beginnt. Und das muss man nur ununterbrochen, wie ein Metronom, wie die chinesische Folter diesen Tropfen fallen lassen in die Gesellschaft, dann wird es wieder so werden. Das kann man jetzt sagen, das ist mutig, in Zeiten wie diesen das so auszudrücken, weiß ich nicht. Aber wenn ich diese Hoffnung nicht habe, dann kann ich hier rausgehen und mich erschießen. Das ist dann die einzige Lösung, die ich dann so hätte. Weil ich kann, natürlich kann ich zu Hause sitzen oder ich kann auswandern oder ich kann wirklich mal. Vielleicht muss ich das auch irgendwann mal. Wenn die Gesellschaft das ein System wählt, ja, und wenn man sich das anschaut, was da vorgehabt wird auf der rechtsrechten Seite, und man sich so fürchtet, dass diese Leute an die Regierung kommen könnten. Gut, da muss man sich anschauen, wenn man es dann so haben möchte, wie im Orbanschen Ungarn, dass eben nicht mehr ein Gespräch wie dieses überhaupt stattfinden kann, weil das sofort abgedreht werden würde. Es ist hier eine Universität. Und wenn ich die Universitäten mehr oder minder ihrer Freiheit beraube, dann kann man sich, dann bitte herzlichen Glückwunsch, dann war das das letzte Gespräch in dieser Art. Mhm. Wenn diese Einstellung und wenn diese Leute, die sie vertreten, an die Regierung kommen. Ja, vielleicht muss ich dann weg, woanders hin. Aber ich möchte dann bin ich halt vielleicht woanders und werde mit der gleichen Hoffnung das Gleiche machen. Warum denn nicht? Heimat ist da, wo ich bin. Ja? Und ich bin trotzdem sehr, sehr gerne Österreicher und würde mich sogar fast als Patriot bezeichnen. Mhm. Aber ich sehe halt ein Österreich, das nicht Angst hat, dass die Lederhose platzt, bloß weil Menschen mit anderen Gerüchen und anderen Hautfarben hier auch noch sein dürfen.
Mhm. Das finde ich sehr schön und ich glaube, du bringst so gut auf den Punkt, nicht nur den Beitrag der Wissenschaft, sondern eben auch der Zivilgesellschaft, das Immunsystem der Demokratie, wie man sagt. Nicht von ungefähr gibt es das in Ungarn nicht mehr in dieser Stärke und Kraft, in Russland schon gar nicht und in vielen Autokratien weltweit auch nicht. Also deshalb ist es ja umso wichtiger, da jetzt genau mit Mut und mit Kraft hineinzugehen und zu sagen, das geht uns alle etwas an, finde ich ganz wichtige Ableitung, die du da getroffen hast. Und vor allem, ja, mitunter wird es in Detailfragen vielleicht Unterschiede zwischen uns geben. Wir müssen nicht absolut deckungsgleich sein, aber das gemeinsame Ziel eint uns. Ja. Und das finde ich wichtig, gerade jetzt auch, wo wir sehen, wie übermächtig auch diese Herausforderungen sind.
Ich möchte nur eine Mini-Geschichte erzählen, weil ich habe es erlebt in Ungarn. Ich habe versucht, ich habe dort gedreht, eine Produktion, die international war und habe dort mit dem ungarischen, mein Produktionsfahrer, der mich immer abholt und hinbringt, das ist halt so, ja, habe ich versucht, über Ungarn zu sprechen. Mhm. Ein Gespräch über Politik war sofort, ich habe gemerkt, wird aus, still, wird nicht mehr, nettes Lächeln noch und dann war's. Das heißt, da wird nicht mehr geredet. Das ist das, was es erzeugt. Und das habe ich am eigenen Leib gesehen, in meiner Offenheit ein Gespräch zu führen oder sowas, fährt man vor die Wand. Warum auch? Es weiß ja keiner, wo sitzt der nächste Geheimdienstler. Es ist ja wieder so wie früher. Braucht man ja nicht so zu tun aus der Geschichte und sagen, das war der Kommunismus. Nein, das ist jetzt.
Und da müsste die Frage lauten, ist das die Gesellschaft, die wir wollen?
Eben. Und was die Wissenschaft dazu beitragen kann, das finde ich, ich finde jede einzelne Studie wichtig, die da ist. Ich finde, dass alle in diesem Haus, in dieser Universität, wenn man, egal was man studiert, ob das jetzt Wirtschaft ist oder was auch immer, ja, mir völlig fremde Felder, aber dass da wieder ein Grundverständnis mit transportiert wird, was Gesellschaft bedeutet, was Freiheit in einer Gesellschaft bedeutet, nämlich grundsätzlich einmal die Wahl zu haben, nicht nur politisch, sondern auch gesellschaftlich, auch ganz privat wählen zu dürfen. Weil wenn die eine politische Wahlmöglichkeit genommen wird, dann wird man auch andere Dinge nicht mehr so frei wählen. Weil das macht ja auch etwas mit einem. Das ist, siehe Russland, ja. Ein um sich schießender kleiner Beamter hat es geschafft, mehr oder minder sich selbst zu erhöhen. Ja? Und dann passieren, also gut, aber das wird jetzt wirklich zu weit führen. Aber ich finde alles, was eine Universität zum Beispiel nach außen bringen kann, an wirklich fundiertem Wissen und fundierter Arbeit ist das Großartigste, wenn man das könnte mit auch eine Lösung sein, wenn man das dann mit Humor und
ja,
mit,
ich versuch's. Mit
Nein, Wissenschaft kann etwas wunderbar Humorvolles sein. Auf jeden Fall. Das ist mit weit entfernt von trocken oder so.
Und wie du richtig gesagt hast, es geht ja auch um die Bündelung all dieser Kräfte. Ja. Also wir kommen ja als Kollektiv zusammen, jeder bringt seine Fertigkeiten, Fähigkeiten, auch seine Perspektive ein und im Gemeinsamen entsteht einfach mehr, als wenn jeder für sich. Und ich finde, das hat unser Gespräch heute auch sehr schön gezeigt, lieber Cornelius.
Das hoffe ich.
Danke, dass du heute mein Gast warst. Vielen, vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte. Danke
für die Einladung. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Mut und viel Hoffnung. Und ich wünsche mindestens ebenso viel euch allen. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dabei sein. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bei Aufnahme bereit.
Musik
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.